Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt Sie Susanne Kuhlmann. Warum brennen zurzeit viele Wälder in Europa und wie groß ist die Gefahr bei uns? Dazu gleich ein Gespräch mit dem Forstwissenschaftler Alexander Held. Und woher kommen regionale Äpfel jetzt im Sommer? Zu Beginn blicken wir aber zurück auf die Ahrtalflut vor 5 Jahren. 5 Jahre danach berichtet die Deutsche Umwelthilfe in ihrem gestern veröffentlichten Hochwassercheck, dass ein Viertel aller Landkreise in Deutschland ein hohes Risiko für Hochwasser habe. Hausbesitzer können ihr persönliches Risiko mit Hilfe von Hochwasser- oder Starkregenkarten ermitteln. Für die A-Katastrophe hat der Gesamtverband der Versicherer GdV zuletzt im Jahr 2024 eine Schadenbilanz vorgelegt. Demnach wurden 7,5 Milliarden Euro an mehr als 200.000 Versicherte ausgezahlt. Damit waren 90% der Elementarschäden reguliert. Nun, 2 Jahre später, so heißt es, seien die Schäden so gut wie vollständig reguliert. Das sieht eine Reihe von Versicherten anders, wie Anke Petermann schildert.
Andreas Hermanns wohnt in Altenburg, dem Ortsteil von Altenahr, der am 14. Juli 2021 fast komplett überflutet wurde. Hermanns gehört zu den 41% der Elementarschadensversicherten in Rheinland-Pfalz, mit dem Haken allerdings.
Hochwasser ausgeschlossen, weil mein Haus so hoch am Hang lag, dass ich gesagt habe, Hochwasser kriege ich nicht. Ich hatte nur Starkregenversicherung. Und dann war die Frage, ist es Hochwasser, was von unten ins Gebäude eingedrungen ist, oder Starkregen, was den Hang runterlief und von oben ins Gebäude eingedrungen ist? Weil letztlich kam das Wasser von beiden Seiten und wodurch der Schaden entstanden ist, kann man natürlich nur schwer sagen.
Jedenfalls waren Keller und Erdgeschoss des hochgelegenen Hauses überschwemmt, erzählt Hermanns am Rande einer wissenschaftlichen Exkursion. Inzwischen ist sein Eigenheim saniert mit aprikotfarbener Fassade. Abgeschlossen ist der Fall für Andreas Hermanns damit aber noch nicht, denn die Versicherung wollte sich nicht festlegen.
Ob sie alles zahlen müssen und haben dann aber ungefähr die Hälfte des Gesamtschadens in Abschlagszahlungen gezahlt, nachdem wir ein paar Mal verhandelt haben. Aber wir haben nie quasi eine Vereinbarung geschlossen, dass die Versicherungsleistung damit erledigt ist, sondern wir haben gesagt, wir warten die Gesamtabrechnung ab.
Die andere Hälfte der Kosten hat Hermanns bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, ISB, als staatliche Wiederaufbauhilfe beantragt und ausgezahlt bekommen, als vorläufige Leistung. Doch sollte die ISB den Schaden im Zug der Schlussabrechnung als versicherten Starkregenschaden werten, den sie nicht mit Steuergeld kompensieren darf, dann müsste sich Hermanns erneut mit seinem Versicherer auseinandersetzen, mehr als 5 Jahre nach der Katastrophe. Mit nicht abgedeckten Risiken oder unversicherten Anbauten haben einige Versicherte böse Überraschungen erlebt, und manche mit ihrem Versicherer selbst, weiß Markus Krämer. Der Bonner Fachanwalt vertritt mehr als 200 Geschädigte in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen in juristischen Konfliktfällen. Manche Versicherungen, so Krämer via Messenger, hätten versucht, die Schadenssumme zu drücken.
Letztlich die eigenen Bücher zu schonen und die Schäden schnellstmöglich zu erledigen, am besten sogar mit geringstmöglichen Schadenaufwendungen.
Andere Gesellschaften hätten in der Ausnahmesituation versagt, seien abgetaucht, hätten ihre Klienten und auch deren Anwälte hingehalten.
Keinerlei Rückmeldungen und keinerlei erreichbare Ansprechpartner. Dies zieht sich teilweise sogar bis heute durch.
Und lässt die ohnehin belasteten Flutgeschädigten leiden. 4/5 seiner Fälle kann Rechtsanwalt Krämer außergerichtlich regeln. 1/5 landet vor Gericht. In einem neuen Aarer Fall geschieht das nach 4 Jahren Tauziehen um Unterlagen, die der Versicherer nachfordert. Rund 500.000 Euro vom Schadensersatz sind allein in diesem Fall strittig. Doch es gibt auch Versicherer, die Anwalt Krämer lobt, weil sie ihr Personal in der Großschadenslage zügig aufstockten und mit Infopoints in die Flutgebiete kamen. Bei Fristsetzungen und in Zweifelsfällen gab es oft auch Kulanz. Geografieprofessorin an der Uni Potsdam erzählt auf der wissenschaftlichen Konferenz namens 5 Jahre nach der Flut 2021 von einem Stichprobenvergleich zwischen Elementarschadensversicherten und Unversicherten.
Die Kompensationszahlungen an diejenigen, die versichert waren, waren signifikant höher. Die Versicherten waren auch im Durchschnitt zufriedener mit dem ganzen Schadenskompensationsprozess und sie waren schneller mit den Wiederaufbauarbeiten.
Künftig, so die Prognose der deutschen Katastrophenforschung auf der Remagener Konferenz, könnten Unversicherte nicht mehr mit so großzügiger staatlicher Wiederaufbauhilfe rechnen, denn die untergrabe die Selbstverantwortung von Eigentümern. Die Große Koalition will, dass neue Gebäudeversicherungen nur noch mit Elementarschadensabsicherung zu haben sind und dass bestehende Verträge zu einem Stichtag um eine Elementarschadensklausel zu erweitern sind. Beurteilen will Professorin Thieken die geplante Versicherungspflicht erst, wenn klar ist, wie sie ausgestaltet wird. Derzeit lasse sich nur spekulieren.
Es kann natürlich dann auch sein, dass dann trotzdem ein sehr hoher Selbstbehalt akzeptiert werden muss. Also Selbstbehalt ist dann der Betrag, den man trotzdem selber zahlen muss im Schadensfall.
Prüfen will die Große Koalition eine sogenannte Opt-out-Lösung, wie sie die Versicherungsbranche favorisiert, dass nämlich Versicherte den Elementarschutz abwählen können. Wer das aktiv tut, müsste aber auch auf staatliche Entschädigung verzichten. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig von der SPD will demnächst Eckpunkte für eine gesetzliche Regelung vorstellen. Der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen hält viel von einer Schutzpflicht und wenig von einer Abwahlmöglichkeit. Ein Mindest- und ein Höchstselbstbehalt, so die Sachverständigen, lasse sich gesetzlich regeln.
Versicherungsschäden im Ahrtal. Mancher Fall landet vor Gericht. Andalusien in Spanien. Erst Südfrankreich und dann Fontainebleau südlich von Paris. Portugal und Griechenland. Seit einigen Wochen brennen dort und anderswo immer wieder Wälder. Alexander Held ist Forstwissenschaftler und Feuerökologe. Beim European Forest Institute, EFI, beschäftigt er sich mit forstlichem Risikomanagement. Ich fragte ihn, warum jetzt so viele Wälder brennen.
Wir beobachten jetzt, dass es brennt von Portugal bis in die Ukraine und darüber hinaus, und zwar zeitgleich. Früher hatten wir oft das Phänomen, dass es entweder im Westen des Mittelmeerraums oder im Osten des Mittelmeerraums gebrannt hat, selten gleichzeitig. Und jetzt sehen wir neue Wetterphänomene, länger anhaltende Extremwetterlagen und auf einmal brennt es nicht nur überall gleichzeitig, sondern eben auch in Bereichen und Gegenden, die traditionell historisch gesehen keine Waldbrandländer waren, inklusive Deutschland. Und warum ist es jetzt so? Also einerseits natürlich die Wetterbedingungen, die sogenanntes Feuerwetter produzieren, und zwar sehr gutes Feuerwetter. Und da kommen jetzt die anderen Faktoren dazu. Wie gehen wir mit den Landschaften um? Wie viel tragen wir dazu bei, dass Landschaften Wetter hin oder her sehr leicht brennbar sind durch falsche Forstwirtschaft, falsche Landwirtschaft, eben ohne Rücksicht auf Wasserkreisläufe, Wasserspeicherkapazität, Mikroklima in einem Wald und so weiter. Und da kommen wir an die verzwickte Lage, dass wir nicht sagen können, das Wetter alleine ist schuld, sondern wir tragen eben einen gehörigen Beitrag dazu bei, dass es Land auf Land abbrennen kann, wie wir es jetzt beobachten.
Nadelbäume oder Laubbäume, geraten manche Waldtypen eher in Brand als andere?
Natürlich ist es so, damit Feuer ausbrechen können, müssen immer Faktoren zusammenkommen. Das ist einerseits das Wetter, andererseits genügend ausreichend verfügbares Brennmaterial, also trockene Biomasse und eine Zündquelle. Und wenn diese drei Faktoren zusammenkommen, können Feuer auftreten. Und natürlich ist die Frage, wann wird Biomasse zu Brennmaterial? Also wie lange muss denn die Sonne scheinen? Wie lange muss es nicht regnen, bis Biomasse den Kipppunkt erreicht, dass es Brennmaterial wird? Und da ist natürlich klar, wenn Sie einen reinen Kiefernwald mit Gras, und das ist jetzt das Extrembeispiel, vergleichen mit einem Mischwald, der sehr viel Hainbuche, Feldahorn, Linde und Kirsche beinhaltet, dann ist natürlich dieser Kipppunkt im Kiefernwald schneller erreicht und diese Biomasse wird schneller Brennmaterial als in diesem naturnahen, reichhaltiger gemischten Wald, der mehr Mikroklima hat. Insofern kann man vielleicht sagen, tatsächlich Nadelbäume brennen leichter als Laubbäume, aber es ist tatsächlich in der Realität etwas komplexer.
Wo entstehen die Brände? Am Boden oder eher oben, wo Blätter und Nadeln jetzt ziemlich trocken sind?
Brände entstehen immer am Boden und immer in leichtem Brennmaterial. Also der Fokus ist immer auf die Oberfläche, also die Bodenoberfläche und was darauf wächst. Also wenn dort viel trockenes, abgestorbenes Gras, Streu, Laubstreu, leicht brennbares, feines Brennmaterial verfügbar ist, sind das immer die Hochrisikogebiete. Und da müssen wir eben sehen, dass wir entweder die Art des Bodenbewuchses manipulieren, im positiven Sinne manipulieren können, zu weniger brennbarer Vegetation oder besonders viel Aufklärung und Bewusstseinsbildung betreiben in Bereichen, wo es eben sehr leicht zur Entzündung kommen kann.
Wie ist die Situation bei uns? Auch hier warnen Kommunen ja vor Waldbrandgefahr.
Auch hier die Kommunen warnen vor Waldbrandgefahr. Und es gibt immer mehr Kommunikationsprogramme zum Thema Aufklärung im Waldbrand. Baden-Württemberg hat jetzt zum Beispiel kürzlich, ähnlich wie Nordrhein-Westfalen, ein Waldbrandschild flächendeckend eingeführt zur Aufklärung der Bevölkerung. Und hier können wir schon ansetzen, denn über 90% aller Brände sind menschgemacht. Ich sage immer scherzhaft, die drei Hauptgründe für Feuer im Wald sind Männer, Frauen und Kinder, um auszudrücken, dass der Zündfaktor, der von uns Menschen ausgeht, eben entscheidend ist. Gleichzeitig müssen wir uns eingestehen, dass es nirgendwo auf der Welt funktioniert hat, die Zündquelle Mensch durch Aufklärung und Bewusstseinsbildung völlig zu eliminieren und damit zu einer feuerfreien Umgebung zu kommen.
Angepasstes Wald- und Feuermanagement, so heißt das Projekt, an dem Sie mitarbeiten. Wie kann eine nationale Waldbrandstrategie aussehen?
Ja, angepasstes Wald- und Feuermanagement ist ein Projekt. Wir hatten dieses Projekt von der Bundesregierung gefördert, jetzt leider nicht mehr. Waldbrand, Klimaresilienz. Und da ging es tatsächlich darum, aufzuzeigen, was eine Waldbrandplattform oder ein One-Stop-Shop oder ein Center of Excellence oder wie immer Sie das nennen wollen, tatsächlich leisten kann. Im Sinne einer Entwicklung in Richtung einer nationalen Waldbrandstrategie. Und der große Ausgangspunkt, die Fragestellung ist immer, reden wir über eine Brandbekämpfungsstrategie, dann würden wir die gleichen Fehler begehen wie viele, viele andere Länder in dieser Welt, die heute den Preis dafür zahlen, dass sie unkontrollierte Feuersituationen haben. Oder gehen wir von vornherein in die Richtung, sagen wir reden von einem Feuermanagement, von einer Feuermanagementstrategie, die ganz bewusst deutlich mehr umfasst als die Brandbekämpfung, sondern eben auch die Bereiche Risikoanalyse, Prävention, Einsatzvorbereitung, Feuernachbereitung, Wiederherstellung der Flächen, Bewusstseinsbildung, Forschung. Sie sehen also, das sind Bereiche, die gehen weit über den Gedanken des Zivilschutzes und der Feuerbekämpfung hinaus. Und da müsste eine nationale Waldbrandstrategie ansetzen, um sehr ganzheitlich und paritätisch aus vielen verschiedenen Disziplinen zu operieren. Und ganz wichtig ist, dass eine mögliche nationale Waldbrandstrategie vernünftige, erreichbare Ziele formuliert. Also nicht sagt, wir unterdrücken alle Feuer oder wir löschen alle Feuer und solche unrealistischen Maßnahmen, sondern dass wir Ziele ausgeben, die und vielleicht unter der großen Überschrift laufen, wir lernen mit Feuer zu leben. Wir lernen als Gesellschaft mit dem Phänomen Vegetationsbrand umzugehen und wir betreiben Prävention, die dafür sorgt, nicht, dass gar keine Feuer mehr auftreten, das können wir nicht, das kann niemand auf der Welt bisher, sondern dass wir Feuer, die auftreten, kontrollierbar halten und dass diese Feuer nicht jedes Mal in einem Katastrophenfeuer enden, viele Millionen Euro in der Bekämpfung kosten, sondern dass wir lernen, mit dem Phänomen Feuer als ein Störungselement in den zukünftigen Wäldern etwas gelassener umzugehen. In diese Richtung müsste eine nationale Waldbrandstrategie arbeiten und im Sinne einer nationalen Plattform oder sowas in diese Richtung wäre wichtig, interdisziplinär besetzen, nicht an einer Behörde anordnen, denn das Thema Feuer ist sehr dynamisch, sehr flexibel und eine Plattform, die sich damit auseinandersetzt, kann nicht an einer Behörde sitzen, sondern die muss wissenschaftlich frei und genauso dynamisch arbeiten können wie das Thema des erfordert.
Welche präventiven Maßnahmen kennen Sie, die es möglichst gar nicht erst zum Ausbruch eines Brandes kommen lassen?
Prävention muss darauf abzielen, dass die Feuer, die dann noch auftreten, in vernünftigen Rahmenbedingungen brennen können. Das heißt, innerhalb der sogenannten oder unterhalb der sogenannten Kontrollschwelle, dann sind sie beherrschbar, dann richten diese Feuer keine massiven Schäden an und dann werden sie auch nicht auf großer Fläche auftreten.
Ist die Waldbeobachtung mit Satelliten nützlich?
Satellitenbeobachtung von Wäldern ist weltweit betrachtet enorm wichtig, weil wir mit den heutigen Feuerbeobachtungssystemen oder Feuerinformationssystemen nicht mehr nur das Feuer detektieren und sagen, huch, der Satellit zeigt uns ein Feuer, sondern die Satelliten, die wir heute benutzen können, produzieren ja eigentlich den, wie sagt man das auf Deutsch, den Digital Twin, den digitalen Zwilling der Landschaft. Und über diese großen Datenmengen, über die wir verfügen können, können wir natürlich auch Veränderungen in diesen Landschaften sehr, sehr gut verstehen und sehr, sehr gut beobachten und damit auch eine Risikoanalyse betreiben und sagen, wann werden denn Wälder brennbarer und so weiter. Insofern ist die Waldbeobachtung mit Satelliten äußerst nützlich, hat ihren Preis, aber da sich die Systeme deutlich entwickelt haben in den letzten 30 Jahren von wir schauen, wo es brennt, zu wir versuchen, ein Waldbrandinformationssystem aufzubauen, ging in großen Schritten voran. Und insofern sollten wir weltweit diese Satellitendaten tatsächlich nutzen und zwar ganzheitlich für die Prävention und für das Management und den vernünftigen Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen.
Was passiert eigentlich mit den Waldlebewesen, den tierischen und dem pflanzlichen, wenn es brennt? Und wann kann auf einer zerstörten Fläche wieder Wald wachsen?
Es kommt sehr darauf an, unter welchen Bedingungen ein Feuer in einem Wald brennt, zu welcher Jahreszeit, mit welcher Bodenfeuchte, mit welcher Feuerintensität, mit welchen Flammenlängen, mit welchem Ausbreitungsmuster, mit welcher Ausbreitungsgeschwindigkeit, wie hoch ist die Verweildauer, wie lange steht ein Feuersaum auf dem Boden, geht die Hitze mehr nach oben weg, wirkt die Hitze in den Boden. Also das müssen wir alles verstehen, um eine Aussage zu treffen können, was passiert nach einem Brand. Und da kann es eben passieren, dass wir Flächen haben, die sich sofort nach einem Brand natürlich wieder begrünen mit Pionierbaumarten, Pappel, Weide, Kiefer etc. Kann aber auch passieren, dass Waldböden so in Mitleidenschaft gezogen sind, dass die nächsten Jahre, weil es keinen Humus mehr gibt, weil es keine Mikrolebewesen, keine Mykorrhizapilze mehr, dass wir uns sehr schwer tun, auf diesen Flächen wieder Wald zu begründen oder überhaupt eine Waldentwicklung hinzubekommen. Aber auch hier im Laufe der Zeit und mit der natürlichen Entwicklung kann man auch hier wieder Wälder, Waldentwicklung erwarten. Aber eine Antwort zu geben, was passiert nach einem Waldbrand, ist eben abhängig von diesen Rahmenbedingungen. Und da würden wir auch dafür plädieren, nach einem Brand sehr gut zu analysieren, was ist hier eigentlich genau passiert, bevor wir ohne diese Analyse und ohne das Verständnis Pauschalmaßnahmen durchführen, zum Beispiel innerhalb von einem Jahr die Fläche wieder bewalden durch Bepflanzung. Das kann funktionieren. Oftmals wäre es vernünftiger, die Fläche zu beobachten und nach 3 bis 5 Jahren zu entscheiden, was passiert natürlicherweise auf dieser Fläche und müssen wir hier überhaupt noch eingreifen und pflanzen. Hat sich der Boden so weit entwickelt, dass überhaupt Baumwachstum wieder möglich ist? All diese Flächen. Im Moment wird da zu wenig getan, unserer Meinung nach.
Das war der Feuerökologe Alexander Held über Waldbrände und Waldbrandgefahren. Erdbeeren und Spargel im Dezember, Apfelsinen im Juli. Wer will, kann fast alles immer kaufen. Wer sich aber wirklich saisonal und regional ernähren möchte, der bekommt Obst und Gemüse direkt von nebenan. Auch die Äpfel aus der vorigen Ernte. Welche positiven Effekte das haben kann, hat sich Alexander Böhle in Köln angesehen.
Bornheim bei Köln. Vor mehr als 45 Jahren haben Therese und Max Apfelbacher hier ihren Biohof gegründet. Seit über 30 Jahren bieten sie das Gemüseabo für Köln und die Region an. Wer sich das Abo bestellt, bekommt jede Woche eine Kiste mit frischen Zutaten. Und was ist da so drin?
Salat, Fenchel, Zucchini, wir haben die ersten Kartoffeln, wir haben eigene Möhren,
Kohlrabi ist eigener drin, gerade in den Kisten diese Woche. Brokkoli, Radieschen und Wirsing.
Mittlerweile sind auch der Sohn Franz und seine beiden Geschwister an dem Hof beteiligt. In den Kisten ist alles Bio, aber nicht alles kommt hier aus Bornheim. Auch Trauben aus Italien, Mango aus dem Senegal und Bananen aus der Dominikanischen Republik sind dabei. Warum?
Bananen ist, glaube ich, nach Möhren und Kartoffeln ist das unser meistverkauftes Produkt. Ja. Vielleicht Äpfel noch ein bisschen mehr. Da will, glaube ich, keiner mehr drauf verzichten.
Auch die Äpfel kommen nicht direkt vom Hof, sondern von einem Partner aus der Region. Um rund ums Jahr regionale Äpfel anbieten zu können, muss die Ernte aus dem Herbst bei knapp über 0 Grad im Kühlhaus gelagert werden, denn
schrumpelige Äpfel, die kauft keiner mehr. Auch die Verbraucher würden lieber dann eben Chile oder Argentinien oder Neuseeland kaufen.
Äpfel aus diesen Ländern zu importieren, verursacht aber immer noch einen höheren CO2-Ausstoß, als sie im Kühlhaus zu lagern. Das zeigt eine Studie des IFOI-Instituts in Heidelberg. Denn die Lagerung ist mittlerweile recht effizient und funktioniert anders als der Kühlschrank zu Hause.
Also wenn so ein Kühlraum geöffnet wird, dann ist er danach ungekühlt und dann wird das abverkauft und dann erst der nächste. Das ist jetzt nicht so, dass man immer eine Kiste rausholt und dann wieder zumacht.
Wer es aber noch regionaler und saisonaler möchte, kann sein Gemüse auch gleich selbst anbauen. Das geht in der Stadt zum Beispiel in einem Gemeinschaftsgarten, wie dem VHS-Biogarten Turnerhof in Köln-Delbrück. Das Projekt wird gefördert von der Volkshochschule Köln. Jeden Samstag kommen 15 bis 20 GärtnerInnen hier zusammen. Einige häufiger, andere seltener, alle freiwillig. Birgit ist fast immer da, sie kennt sich bestens aus. Früher war sie Lehrerin an einer Förderschule.
Und habe aber insgesamt mir 2 Sabbatjahre genommen und die im Gemüsebau verbracht.
Es wird schnell klar, auch hier im Garten geht es mehr ums Lernen als ums Ernten.
Wenn man dann halt die relativ geringe Fläche und dann eben die Ausfälle mitrechnet, das reicht nicht, um den Gang zum Gemüsehändler zu ersetzen. Das Grundprinzip ist eigentlich eher, dass man hier mitarbeitet und das dann durchs Mitarbeiten lernt.
Aber in einigen Beeten wächst es doch ganz ordentlich.
Porree, der kann noch ein bisschen wachsen, ne? Der kann noch ein bisschen dicker werden, aber der sieht gut aus. Mit nebendran Spitzkohl, der sieht eigentlich auch ganz gut aus, wenn man sich diese abgefressenen äußeren Blätter da mal wegdenkt. Ja.
Die GemeinschaftsgärtnerInnen lernen nebenbei, welches Gemüse wann Saison hat. Und sie sehen den Klimawandel direkt vor sich. Angefressene Blätter, Ernteausfälle durch Hitze und Trockenheit. Diese Probleme werden immer häufiger, auch auf dem Biohof Apfelbacher, erzählt Franz.
Zum Beispiel die dicken Bohnen, das liegt aber dann eher dran an den Schädlingen, die jetzt entweder aus dem Süden hochkommen oder halt einfach durch die milderen Winter überleben einfach. Ne? Und eigentlich dicke Bohnen, das geht gar nicht mehr. Oder Mais auch nicht mehr. Ne? Ja, im Bioanbau, genau.
Deshalb muss der Hof sich an das Klima anpassen. An den Rändern der Felder werden Bäume gepflanzt. Die schützen das Gemüse vor Sturm, spenden Schatten und kühlen die Umgebung. Außerdem werden Felder gemulcht. Eine Schicht aus gemähtem Gras über der Erde hilft, die Feuchtigkeit im Boden zu behalten. In der Stadt können Gemeinschaftsgärten wiederum einen Beitrag zur Klimaanpassung leisten.
Ja, wir sind in einer Dürreperiode, aber es sieht ja alles super trocken aus. Ne? Wenn jetzt ein Starkniederschlag kommt, dann läuft das Wasser so ab, da kann kaum was infiltrieren. Wohingegen natürlich in so einem Gemeinschaftsgarten, der auch noch gemulcht wird, da hat man eine ganz andere Wasserspeicherfähigkeit.
Sagt Udo Nehren von der TH Köln. Er ist Professor für Ökosystemmanagement und untersucht mit seinen Masterstudierenden, wie die Böden des Gemeinschaftsgartens Neuland in Köln das Stadtklima verbessern können. Die positiven Effekte von Gemeinschaftsgärten sind für Professor Nehren aber auch abseits davon offensichtlich.
Die erzeugen gesunde Lebensmittel, hat einen sozialen Effekt und man hat Biodiversität und vor allem Klimaanpassung. Alles in einem. Und besser kann es eigentlich nicht sein.
Im Turnerhof in Delbrück sind jetzt die Klaräpfel schon fast reif. Eine alte, frühreife Sorte, die leicht säuerlich schmeckt. Bär freut sich schon drauf.
Die müssen dann eben halt relativ schnell verarbeitet werden, aber wunderbares Apfelmus. Und das schmeckt ja auch wieder unvergleichlich besser als dieses wässrig-süße Apfelmus, was man im Geschäft zu kaufen kriegt.
Regionales Obst und Gemüse, Alexander Böhle mit Beispielen aus der Kölner Region. Verbraucher in Deutschland geben weiterhin deutlich weniger für fair gehandelte Produkte wie Kaffee oder Schokolade aus als Verbraucher in vergleichbaren Nachbarländern, wie das Forum Fairer Handel heute in Berlin mitteilt. Insgesamt stieg der Umsatz mit fair gehandelten Produkten in Deutschland aber an. Im Vergleich zum Vorjahr um 4,7% auf einen neuen Höchstwert von 2,7 Milliarden Euro. Besonders die auf faire Produkte spezialisierten Weltläden konnten ihre Umsätze steigern. Auch im Müritz-Nationalpark brennt es. Dazu mehr ab 10 nach 12. Soweit Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann.